Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf der Tannenhöhe. Wie schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind heute. Und wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 5. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Im Moment finden ja gerade unsere Bibelintensivtage statt. Und wir beschäftigen uns intensiv mit dem Hebräerbrief. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei Kapitel 11. Das ist ja dieses Glaubenskapitel, wo wir viel über unsere Glaubensvorbilder erfahren. Angefangen von, der entrückt wurde? Henoch. Bis hin zur Hure Rahab. Und ich habe Ihnen jetzt aus dem 11. Kapitel Verse 8 bis 12 mitgebracht. Da geht es um Abraham. Die werden wir lesen. Sie können es mitverfolgen, während ich es vorlese. Überschrieben ist es in der Schlachterbibel mit der Glaubensweg Abrahams. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszusehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch den Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Sonntagmorgen wieder miteinander, dass wir Gottesdienst halten dürfen in Gemeinschaft miteinander und vor allem in Gemeinschaft mit dir. Danke, dass das möglich ist für diese Freiräume. Und wir wollen dich jetzt einfach bitten, dass du mitten unter uns bist, dass du uns dein Wort aufschließt. Du hast uns in deinem Wort so viele Glaubensvorbilder gegeben, von denen wir lernen dürfen für unseren Alltag und für die Herausforderungen unseres Lebens, in denen wir jetzt gerade auch stehen. Danke für einen Abraham, dessen Vertrauen wirklich auch erkämpft war und den du aber reich segnen konntest. Wir bitten dich jetzt um reichen Segen auch für uns. Amen. Ja, Abraham, unser Vater im Glauben. Und wenn man die Verse so in Hebräer 11 liest, dann denkt man ja, das hat er gut hingekriegt. Wow. Aber wenn wir so diese Überlieferungen, diese Geschichten von ihm lesen, dann merken wir, dass das auch wirklich ein Stück harte Arbeit war, Gott so vertrauen zu lernen. In den letzten Versen, Vers 12, war ja die Rede, er hatte die Verheißung bekommen, dass er einmal Nachkommen haben wird, wie Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich habe Ihnen den Text ebenfalls wieder mitgebracht, dass wir ihn miteinander lesen können. Also ich laut und Sie einfach im Herzen mit. 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abram sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Zu dieser Stunde muss es in Abraham ganz dunkel gewesen sein. Der Schwabe würde sagen, Grabbenacht. Ein spanischer Karmeliter und Kirchenlehrer, Johannes von Kreuz, hat im 16. Jahrhundert ein Buch geschrieben mit dem Titel Die dunkle Nacht der Seele. Da hat er beschrieben, wie ein Gotteskind durch vorübergehende Dunkelheit und scheinbare Trennung von Gott ging und dann zu noch tieferer Liebe und Glauben geführt wurde. Thomas Goodwin, ein Theologe aus dem 17. Jahrhundert, hat das ebenso bestätigt. Auch jemand, der wirklich gottesfürchtig ist und dem Herrn gehorcht, kann in einen Zustand der Finsternis geraten, ganz ohne Licht. Und es kann geschehen, dass er viele Tage, viele Jahre in diesem Zustand bleibt. Auch Menschen der Bibel haben diese Erfahrung gemacht. Jesaja berichtet davon in Jesaja 50, Vers 10. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im finsteren Wandel wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraut er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Dann, wenn es ganz dunkel ist, dann erst recht. Dann haltet euch an Gott. Hudson Taylor ist Ihnen ja gut bekannt, der Gründer der China Inland Mission. Heute nennt sie sich ja OMF. Sein junges Missionswerk war während des Boxeraufstandes in China in großer Bedrängnis. Und da sagte er zu einem Freund in seiner großen Not, ich kann nicht mehr lesen, ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht einmal mehr beten, aber ich kann noch vertrauen. Er durchlebte eine dunkle Zeit und musste eben auch darauf warten, bis Gott es schließlich wieder hell machte. Und auch Abraham musste diese Erfahrung der dunklen Nacht der Seele machen. Unser Text beginnt ja damit, ich gehe nochmal zurück, nach diesen Begebenheiten. Wir haben in einer Einheit schon drüber gesprochen, welche Begebenheiten damit gemeint sind, aber ich fasse es noch mal kurz zusammen. Gemeint ist 1. Mose 14, wo uns erzählt oder berichtet wird von einem Krieg 4 gegen 5 Könige in der Region um Sodom und Gomorra. Die 4 Könige siegten über die 5 und dabei wurde auch Sodom überfallen. Die ganze Bevölkerung, auch Abrams Neffe Lot, geriet in Gefangenschaft. Einer konnte entkommen und berichtete Abraham davon, der sich mit 318 seiner Knechte auf den Weg machte, um Lot zu befreien. Und es gelang ihm. Er schlug die Entführer und brachte Lot, die ganze Bevölkerung Sodoms, mitsamt der Kriegsbeute und allen geraubten Menschen wieder zurück. Das war ein äußerer Sieg und dazu kam noch ein innerer, denn er erhielt Segnungen durch Melchisedek, der als Priester des Allerhöchsten bezeichnet wird. Und daraufhin konnte er dem verlockenden Angebot des Königs von Sodom widerstehen, sich von der Kriegsbeute zu nehmen. Abraham begegnet uns hier so furchtlos. Und wovor sollte er sich denn jetzt noch fürchten? Wir haben so viel mit Gott erlebt, vielleicht auch so viel Siege errungen. Wovor sollten wir uns jetzt eigentlich noch fürchten? Warum erleben wir Abraham hier so niedergeschlagen und verzagt? Wir machen die Erfahrung ja oft auch selbst, dass unsere menschlichen Gefühle nach einer großen Zeit von Anspannung, Gefahr oder Schwierigkeiten oder auch Siege dann mit uns durchgehen. Vielleicht erinnert sie es auch an Elia, der für Gott einen großen Sieg auf dem Berg Karmel errungen hat. Und hinterher finden wir ihn depressiv und ängstlich in der Wüste unter einem Wacholderstrauch. Nach dem Berggipfel kommt ganz oft wieder ein Tal. Und wie gut, dass Gott in solche Täler mitgeht und auch wieder herausführen kann. Und auch Gott hilft Abraham aus seiner Nacht der Anfechtungen heraus, dass er wieder zu neuem Vertrauen kommen kann. Ein erster Punkt: Vertrauen kommt aus der Anfechtung. Machen wir uns auch nochmal klar, wie unser Text es auch sagte: Abraham zog auf Geheiß eines Gottes in ein fremdes Land aus, verließ seine Familie, seine Freunde, seine Stellung, die er wahrscheinlich auch inne hatte. Er folgte einem Gott nach, den er bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte. Was muss das für ein gewaltiges Ansprechen Gottes gewesen sein, dass er wirklich alles zurückließ? Abraham musste Gott vertraut haben, auch wenn er ihn zunächst nicht kannte. Im Alter von 75 Jahren hat er sich von diesem Gott berufen lassen. Er hat sich auf einen unbekannten Weg gemacht, alle Bequemlichkeiten und Sicherheiten der Familie und Freunde hinter sich gelassen. Mit seiner Familie war er ins Land Kanaan aufgebrochen, wo er, wie wir gelesen haben, als Fremdling lebte. Zum Zeitpunkt unserer Begebenheit war Abraham schon über 80 Jahre alt. Bis dahin hatte er schon vieles mit diesem Gott erlebt, er hatte ihn besser kennengelernt. Aber wenn wir es uns recht überlegen, hat sich seine Situation in all den Jahren nicht verbessert. Er blieb ein Fremdling. Er blieb kinderlos. Am Anfang des Weges mit Gott, da gab Gott ihm eine große und sogar dreifache Verheißung, die wir in 1. Mose 12, Vers 2 bis 3 finden. Im Prinzip lief diese Verheißung darauf hinaus, dass aus ihm einmal der Messias, der Retter Israels und auch der Welt kommen sollte. Der dreifache Segen umfasste: Ich will dir ein Land geben. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und das dritte: Ich will dich segnen. Und trotzdem lebte er immer noch als Fremdling im verheißenen Land. Abgesehen von ein paar freundlich gesinnten Nachbarn stand er allein da. Er war zu stattlichem Reichtum gekommen, das ist wahr, aber was bedeutet denn schon Reichtum? Wie beständig ist das denn? Von der Verheißung Gottes war noch nichts in Erfüllung gegangen und mit dem blieb auch die drängendste Frage offen: Was wird denn aus mir? Nachkommenschaft blieb aus und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde das ja auch unwahrscheinlicher. Keine Nachkommen zu haben, ist ja für viele Menschen, für uns im heutigen Europa, kein Problem mehr. Im Gegenteil, wird oft als Last empfunden. Aber für die Menschen im Orient zur damaligen Zeit, auch für Abraham, war Nachkommenschaft existenziell. Die ganze Hoffnung richtete sich darauf, in seinen Nachkommen weiterzuleben und nicht vergessen zu werden. Und in seinen Kindern wurden auch die Israeliten Teilhaber der göttlichen Verheißung. Ohne Nachkommen konnte Abraham nicht Teilhaber der göttlichen Verheißungen werden. Ohne Nachkommenschaft keine Zukunft. Und vielleicht verstehen wir auch auf diesem Hintergrund die Anfechtung und Zweifel Abrahams in dieser Nacht. Wird mein Name denn vergessen werden und wird mein Leben nur ein flüchtiger Moment bleiben und ausgelöscht werden? Das gipfelt ja in dieser verzweifelten Frage: Was willst du mir denn geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Solche existenziellen Fragen kennen wir in unserem Leben vielleicht auch. Wer bin ich denn? Was für einen Sinn hat denn mein Leben? Auf welches Ziel läuft es denn hinaus? Was bringt mir denn der Glaube an Jesus? Was bringt's eigentlich? Und das sind ja Fragen, die uns nicht erst dann beschäftigen, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit auf uns zukommt oder wir uns von Lebensträumen verabschieden müssen, wenn wir in einer beruflichen oder familiären Krise sind, sondern das sind ja Fragen, die uns oft mitten im Leben überfallen. Das ist auch eine Frage vieler Missionare zum Beispiel, vieler Prediger. Wenn sie auf ihre Arbeit schauen, lohnt sich denn die Mühe, wenn jeden Sonntag nur 10 Personen in den Gottesdienst kommen? Der Blick auf die Früchte unserer Arbeit und unseres Lebens kann zur großen Anfechtung werden und Zweifel auslösen. Nun müssen Anfechtungen und Zweifel ja nicht immer nur schlecht sein. Sie fühlen sich schlecht an. Aber sie können auch zu etwas Gutem führen. Ich habe da gefunden, dass einer gesagt hat, Zweifel sind die Ameisen des Glaubens. Also gell, Ameisen, die zwiebeln ja so. Haben Sie sich mal in einen Ameisenhaufen gesetzt? Also mir ist es aus Versehen mal passiert, das habe ich gleich gemerkt. Ne? Und so sagt dieser Ausleger auch, Zweifel können auch etwas bewirken. Zweifel können Symptome für ungesunde Stellen in unserem Glauben sein. Vielleicht haben wir eine falsche Vorstellung von Gott oder auch davon, wie das Leben mit ihm funktionieren müsste. Werden diese Vorstellungen nie hinterfragt, bleibt der Glaube einseitig und ungesund. Gehen wir diesen Zweifeln jedoch nach, bekommt unser Glaube Substanz. Und dann beschreibt er noch weiter, dass es sogenannte biografische Zweifler sind, also welche, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur schon so veranlagt sind, dass sie eben schneller zweifeln. Und da sagt er, der biografische Zweifler traut sich, Gott gegenüber seine Enttäuschung und Angst wegen des unerhörten Gebets endlich auszusprechen. Der intellektuelle Zweifler fängt an, mit Gott über seine Verständnisschwierigkeiten zu reden und Literatur über das Gebet zu lesen. Die Chancen stehen gut, dass solche Zweifler ihre Beziehung zu Gott vertiefen, weil sie ihre Glaubenszweifel offensiv angehen. Und so erleben wir nämlich hier auch Abraham. Er vertraut sich in seinen Anfechtungen, in seinen Ängsten und Zweifeln Gott an. Und das ist der richtige Umgang. Wenn wir alles vor Gott bringen, verlieren sie an Macht und können uns nicht tiefer in die Nacht hineinziehen. Das ist wie, als ob da ein Bann gebrochen wird. Aus Anfechtung kann so neues Vertrauen entstehen. Abraham breitet seinen ganzen Kummer, seine Verzweiflung über die fehlenden Nachkommen vor Gott aus. Und damit kann Gott auch vor Abraham erneut die ganze Fülle seiner Verheißungen ausbreiten. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Hoffnung überwindet Angst. Wir lesen hier zum ersten Mal in der Bibel, das Wort des Herrn erging an. Glaube, der die Angst überwindet, ist der Glaube an Gottes Wort und kein Glaube, der sich nur auf bloße Gefühle gründet. Gefühle können einen ja so täuschen. Gefühle können einen ja so betrügen. Gott begegnet mit einem Satz: Abraham, fürchte dich nicht. Das ist übrigens der häufigste Satz in der Bibel. Gott wiederholt diesen Satz bei Isaak und bei Jakob und immer wieder bei seinem Volk Israel. Fürchte dich nicht. Also wenn Gott so oft in seinem Wort sagen muss, fürchte dich nicht, was sagt es dann über uns Menschen aus? Dass er uns kennt und weiß, dass wir uns fürchten. Angst scheint eines der Hauptprobleme unseres Lebens zu sein. Und Jesus bestätigt das. In der Welt habt ihr Angst. Wir haben Angst vor dem Scheitern, vor Versagen, Niederlagen, vielleicht auch sozialem Absturz, vor der Zukunft, vor Krankheit und Tod, auch vor Veränderungen. Angst lähmt uns. Abrahams größte Angst war, von Gott betrogen worden zu sein, um seine Hoffnung und damit auch zum Gespött des ganzen Orients zu werden. Was denken Sie denn, was ist denn in der Bibel das Gegenteil von Glaube? Ich höre Unglaube, aber also das wäre natürlich jetzt in unserem Sinne Glaube und Unglaube, aber die Bibel sagt da was anderes. Die Bibel sagt, das biblische Gegenteil von Glaube ist die Angst. Das Gegenteil von Angst ist dagegen jetzt nicht der Mut, sondern das ist die Hoffnung. Gott begegnet unserer Angst mit Hoffnung. Und gegen Angst hilft auch nur die Hoffnung. Solange unsere Angst größer ist als unsere Hoffnung, wird sich in unserem Leben nichts verändern. Aber in dem Moment, in dem die Hoffnung größer wird als unsere Angst, da verändert es alles. Dietrich Bonhoeffer hat auch gesagt, nicht unserer Hoffnungen werden wir uns einstmals zu schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn jetzt die Hoffnung größer werden als die Angst? Das geschieht ja nicht durch Appelle. Nach dem Motto, jetzt stell dich mal nicht so an, es ist schon nicht so schlimm. Viele unserer Ängste bestehen ja darin, dass wir uns Situationen und Aufgaben gegenübersehen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Und Hoffnung kann dazu führen, dass wir wagen, im Vertrauen zu handeln. Aber das kann auch nur wachsen, wenn uns Vertrauen und Mut zugesprochen wird, also wenn uns Worte gegen die Angst zugesprochen werden. Und so ist Gott. Er spricht, fürchte dich nicht. Und wir wissen, dass sein Wort lebendig ist und dass es etwas ausrichtet im Leben von Menschen. Und so schafft er in uns durch sein Wort Neues. Durch sein Wort hat er die Welt erschaffen. 1. Mose Kapitel 1, Gott sprach, es werde, und dann war es da. Und genauso schafft Gott auch bei Abraham, indem er spricht, fürchte dich nicht, Abraham, ich sehe doch, wie deine Jahre verrinnen und deine Zweifel wachsen. Ich sehe, wie du dich nach der Erfüllung deiner Wünsche und meiner Verheißungen sehnst. Ich sehe das alles, aber glaub mir, ich habe alles im Griff. Und deshalb fürchte dich nicht. Und so spricht Gott auch in unsere Ängste hinein. Fürchte dich doch nicht vor dem Unbekannten, was auf dich zukommt. Vor den neuen Lebenssituationen, den Veränderungen, deinen Herausforderungen, die wie ein Berg vor dir stehen. Gott begründet ja auch seine Aufforderung. Er sagt ja nicht nur, ich befehle dir jetzt, dass du dich nicht fürchtest, Punkt. Gott begründet seine Aufforderung an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, denn ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Der Grund für Abraham und auch für uns, sich nicht zu fürchten, ist doch nicht, dass es da keinen Grund dafür gäbe, sondern weil der Herr unser Schild und unser Schutz ist. Vielleicht haben Sie auch schon Bilder von Schlachten gesehen. Wenn griechische oder römische Soldaten in die Schlacht ziehen, dann haben sie ja immer so ein großes Schild vor sich, mit dem sie dann auch den Pfeilregen der Gegner abwehren können, damit sie sich nicht verletzen. Manchmal kommt uns doch das Leben auch wie so eine Schlacht vor, in der uns die feindlichen Pfeile nur so um die Ohren fliegen. Und Gott spricht zu uns mitten im Chaos: Fürchte dich nicht, denn ich bin dein Schild. Ich decke dich. Du kannst ruhig losziehen. Gott verspricht Abraham hier kein sorgenfreies, angenehmes und materiell erfülltes Leben. Im Gegenteil, er bestätigt, dass all diese irdischen Dinge unbeständig und unzuverlässig sind. Die sichtbare Welt, die uns umgibt, ist unbeständig und unzuverlässig und vor allem vergänglich. Abraham darf zuverlässig wissen, Gott wird nicht zulassen, dass irgendjemand seinen Bund mit mir zerstört und mich von ihm wegreißt. Wir dürfen wissen, dass Jesus, der von sich selbst sagt, dass er der gute Hirte ist, nicht zulassen wird, dass irgendjemand oder irgendetwas seinen Bund mit uns zerstört. Er hat ja diesen Bund mit uns durch sein Blut geschlossen. Im Hebräerbrief haben wir es gestern auch wiederholt gehört, und zwar ein für alle Mal. Das kann nie mehr aufgehoben werden. Und Jesus sagt auch, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ewig gültig. Gott ist ja nicht nur Abrahams Schild, so wie wir gerade gelesen haben, sondern Gott sagt auch, ich bin dein sehr großer Lohn. Und damit ist klar, Abraham braucht sich weder an seinen Besitz noch an den Wunsch von Nachkommen zu klammern. Gott ist bereit, ihm sogar noch viel mehr zu geben als das. Ein Leben in voller Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das ist Abrahams Los. Der ewige Gott, der Abraham ganz bestimmt nicht nötig hätte, der keinen von uns nötig hätte, aber ohne uns nicht sein will, der schenkt sich Abraham in seiner ganzen Fülle. Damit verbunden ist ja auch Gottes Lieben, sein Frieden, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, all das wird Abraham verheißen. Fürchte dich nicht, indem du auf vergängliche Dinge blickst, sondern blicke auf mich und erwarte alles von mir. Aber wenn wir das nüchtern betrachten, sind es ja auch wieder nur Verheißungen, nur in Anführungszeichen. Ne? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht geht es uns da wie Abraham. Wir hätten doch oft gerne, dass Gott weniger verheißt, sondern uns mehr beweist. Dass er alles, was er uns verheißen hat, auch zeitnah erfüllt. Jetzt. Wir Menschen sind da so drauf angelegt. Auf das Sehen, Erleben, vielleicht auch Spüren und Fühlen. Aber mehr als Gottes Zuspruch und seine Versprechen brauchen wir in dieser Welt nicht, um getrost leben zu können. Volker Gekle hat dazu Folgendes gesagt: Es gibt im Übrigen nichts, was uns mehr helfen könnte. Schützt denn ein fettes Bankkonto, eine große Villa oder eine steile Karriere vor unseren bedrängenden Lebensfragen? Die Fragen, die sich im Angesicht des Todes allen Menschen aufdrängen, die Frage nach Sinn, nach Wert, nach Ewigkeit, lassen sich nicht mit den Gütern dieser Welt vertreiben. Wir brauchen ein Wort zum Leben von Gott. Wir brauchen seine Versprechen, sonst gehen wir ein wie eine Blume ohne Licht. Wenn kein Licht da, ist es völlig wurscht, ob ich eine Prime oder eine Orchidee bin, denn ohne Licht verkümmere ich. Gottes Wort lässt mich leben und nichts anderes. Auch wenn wir uns oft so danach sehnen, dass Jesus seine Versprechen an uns einlöst, dass wir es endlich sehen, ist es letztlich doch das, dass wir von seinen Worten leben, nicht nur von seinen äußeren Gaben. Wir brauchen die Versprechen von Jesus. Zum Beispiel, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Zum Beispiel, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dass Gott am Ende alle Tränen trocknen wird und weder Leid noch Tod noch Geschrei, keine Kriege, nichts mehr sein wird. Dass Gott bei uns sein will bis ans Ende der Welt und ans Ende unserer Tage. Und eben auch, dass er unser Schild und unser sehr großer Lohn ist. Wenn die Hoffnung größer wird als die Angst, dann fängt das Leben an. Und noch ein dritter Punkt. Vertrauen wächst im Wagnis des Glaubens. Abraham fällt jetzt Eliezer von Damaskus ein, sein Großknecht und Verwalter. Sollte denn etwa die Verheißung Gottes nicht wörtlich gewesen, also nicht wörtlich zu nehmen gewesen sein, sondern könnte das vielleicht bedeuten, dass Eliezer in Wahrheit sein Erbe sein soll? Aber wir merken hier, in Gottes Plan ist da kein Platz für Eliezer. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Ein klares und deutliches Wort. Gott wiederholt die Dinge oft auch in unserem Leben, weil er weiß, wie schwach und wankelmütig wir Menschen sind. Und er belässt es nicht nur bei diesem Versprechen, denn jetzt bekommt Abraham auch noch Anschauungsunterricht. Er führt Abraham hinaus aus dem Zelt und stellt ihn unter den Sternenhimmel. So zahlreich wie diese Sterne sollen deine Nachkommen sein. Also dabei dürfen wir jetzt nicht an den Nachthimmel denken, den wir sehen. Die Astronomen sprechen da oft auch von Lichtverschmutzung, ne? Weil durch unsere Städte, durch die Häuser und so weiter, es sind so viele Lichtquellen vorhanden, dass wir den Sternenhimmel gar nicht mehr klar sehen können. Da sehen wir nur noch einen Bruchteil dessen, was wir eigentlich mit bloßem Auge sehen könnten. Was Abraham in dieser Nacht gesehen hat, das muss atemberaubend gewesen sein. Die Sterne, die man mit bloßem Auge erkennen kann, die sind alle in einem Katalog zusammengefasst und aufgeführt. Also exakt können wir mit bloßem Auge an der Süd- und Nordhalbkugel 9096 Sterne sehen. Könnten wir, ne? Und wenn man jetzt mal denkt, wie viele Sterne es überhaupt gibt, unsere Milchstraße hat allein schon 100 Milliarden Sterne. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Und im gesamten Universum, also schätzt man, die Zahlen variieren auch, ungefähr 200 Trilliarden Sterne, also 2 mal 10 hoch 23. Die Zahl der Nachkommen stand, also wenn Gott verheißt ihm so viele Sterne, wie es am Himmel gibt, so sollen deine Nachkommen sein. Das stand für eine überwältigende Zukunft, die Abraham haben sollte. Was für Abraham die Zahl der Nachkommen war, die Gott ihm anhand der Sternenzahl zeigte, das ist für uns die ewige Herrlichkeit in Gottes neuer Welt. Und so eine überwältigende Zukunft wird jedem verheißen, der sich an Jesus im Vertrauen festmacht. Uns ist eine große Herrlichkeit verheißen. Paulus schreibt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und wenn das wahr ist, dann werden wir einmal in der Ewigkeit auf unser Leben zurückblicken und vielleicht auch wirklich beschämt sein über unsere Ängste und unseren Kleinglauben, die uns gequält haben. Wenn wir das begreifen, dass wir die beste Zeit noch vor uns haben, dann kann das die Gelassenheit und das Vertrauen in unser Leben bringen. Schon im Hier und Jetzt darf es uns ermutigen und hoffnungsvoll machen, dass wir die Dinge hier im Alltag anpacken. Das Beste kommt noch. Das hat auch eine sterbende Frau zu ihrem Pastor gesagt, als er sie noch einmal besucht hat. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Herr Pfarrer, wenn ich dann mal im Sarg lieg und die Leute an der Beerdigung noch mal sich von mir verabschieden, dann geben Sie mir doch bitte einen Dessertlöffel in die Hand. Und der Pfarrer hat sich natürlich gewundert. Und sie hat gesagt, sehen Sie, Herr Pfarrer, und die Leute sollen sich auch wundern. Und dann hat sie gesagt, das Beste an einem Menü ist doch das Dessert. Und dann sollen sie eben zu den Leuten sagen, Das Beste kommt noch, wenn Sie den Dessertlöffel sehen. Das Beste kommt noch. Wir gehen einer großen Herrlichkeit entgegen. Und jetzt kommt in unserer Geschichte noch der ganz bemerkenswerte Satz. Abraham glaubte dem Herrn. Wörtlich auch, er glaubte ihm aufs Wort. Sagen wir ja manchmal auch so. Ich glaube dir aufs Wort. Ich nehme dich beim Wort. Da, wo wir das Wort Glauben lesen, da steht im Hebräischen ein ganz besonderes Werk, nämlich Heemin. Das heißt, sich festmachen bei etwas oder bei jemandem. Und das beste Bild dafür ist vielleicht tatsächlich das Bild eines Bergsteigers. Wenn er sich von einem anderen sichern lässt, dabei klickt er seinen Karabinerhaken in dessen Sicherheitsseil ein. Heemin, festmachen in einem Versprechen. Abraham machte sich fest in den Zusagen Gottes. Das ist das Beste, was auch wir tun können, uns in gleicher Weise in Gott und seinem Wort festmachen, im Blick auf unsere verschiedenen Lebensfragen, mit denen wir umzugehen haben. Klinken Sie doch einfach Ihren Karabinerhaken im Wort Gottes ein, der Karabinerhaken Ihres Lebens. Und dann lassen Sie sich im Vertrauen fallen, gell? Schon so ein Seil hält, wenn ich es recht weiß, über 1000 Kilogramm. Wie viel mehr hält dann Gott? Lassen Sie sich im Vertrauen fallen. Nur dann werden wir erfahren, wie Gott trägt und dass er trägt, wie er führt und leitet und wie er beschützt und uns alles gibt, was wir für unser Leben brauchen. Wenn wir uns vertrauensvoll in Gott festmachen, dann ist das der Anfang von allem, der Anfang für den Frieden über unseren Lebensfragen. Anders können wir unser Leben auch nicht leben. Lassen Sie uns unser Leben immer wieder festmachen bei Gott, einklinken, dass wir dann erfahren können, dass dieser Gott treu ist und dass er seine Versprechen hält. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Das ist auch das, was wir Menschen am dringendsten brauchen. Gerechtigkeit, und zwar nicht unsere eigene, sondern Gottes Gerechtigkeit. Weil Paulus sagt auch, es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und er sagt auch, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es reicht nicht aus, religiös zu sein, denn Gott verlangt von uns vollkommene Gerechtigkeit, die wir nicht aufbringen können. Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit, ohne die wir nicht zu ihm in den Himmel kommen können. Und jetzt die Frage, wie erhielt Abraham diese Gerechtigkeit? Gell? Damit gemeint ist die ewige Gerechtigkeit vor Gott. Damit ist Abraham gerettet. Für Zeit und Ewigkeit, und zwar schon im Hinblick auf das vollkommene, ewig gültige Opfer, das Jesus im Neuen Testament für uns brachte durch seinen Tod am Kreuz. Ewige Gerechtigkeit. Und dann lesen wir nämlich hier, diese Gerechtigkeit wurde ihm angerechnet. Und dieses Anrechnen bedeutet nämlich wörtlich übersetzt auch wieder jemandem etwas zuschreiben, auf die Rechnung setzen. Am Kreuz wurden unsere Sünden auf die Rechnung von Jesus Christus gesetzt. Er ließ sich unter die Übeltäter zählen, als er unsere Strafe auf sich nahm. Wenn wir Jesus vertrauen, wird uns damit dann seine Gerechtigkeit angerechnet. Ihm werden unsere Sünden angerechnet und uns wird seine Gerechtigkeit angerechnet. Abraham wird Gottes Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit anerkannt. Und da habe ich Ihnen nämlich ein schönes Bild noch mitgebracht. Schauen Sie mal. Was erkennen Sie denn da drauf? Kurze Bildbetrachtung. Da unten der kleine Abraham und das Zelt vor dem riesigen Sternenhimmel. Können Sie denn da im Sternenhimmel was erkennen? Schauen Sie mal hier, ich zeige es Ihnen gleich in beiden Seiten. Da ist doch wie eine Krone, Dornenkrone. Da ist das Auge, die Wimpern. Da ist die Nase, Mund, Kinn. Jesus mit der Dornenkrone blickt Abraham da entgegen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Ich finde, es ist hier wunderbar aufgenommen in diesem Bild. Abraham sollte ja der Vater vieler Völker werden. Stammvater der arabischen Völker durch den Sohn nach dem Fleisch, also Ismael. Stammvater des jüdischen auserwählten Volkes durch den Sohn des Geistes, Isaak. Und dann noch Stammvater des neutestamentlichen Gottesvolkes, der Gemeinde, also auch unser Stammvater. Durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Vielleicht inspiriert Sie das auch für die Zukunft. Wenn Sie in den Sternenhimmel blicken, dann lassen Sie sich doch von Gott zusprechen. Du wirst so viel Leben haben, so viel Zukunft haben, so viel Ewigkeit haben, wie Sterne am Himmel. Jetzt singen wir miteinander vom Lied 382. 382. Herr Jesus, unser Glaube ist oft so angefochten. Und da können wir wirklich auch nur mit Abraham nachfühlen, wie es ihm damals ging in seiner Lage. Und wie liebevoll hast du mit ihm geredet, wie hast du ihn ermutigt, auf dich zu vertrauen, auch wenn er noch nichts sah. Und so möchten wir doch auch von ihm lernen, auf dich zu sehen, auch wenn es im Moment scheinbar keine Veränderungen gibt in unserem Leben. Aber wir haben dich, du hast dich uns ganz und gar geschenkt. Du bist Fleisch und Blut geworden, hast dich für uns dahingegeben in den Tod und hast damit bewirkt, dass uns niemand mehr aus deiner Hand reißen kann, wenn wir uns dir anvertrauen. Und danke, dass die Verheißung Abrahams auch uns gilt. So wie die Sterne am Himmel, so viel Zukunft und Hoffnung und Herrlichkeit willst du uns schenken. Eine Herrlichkeit, die über unseren Verstand hinausgeht, die wir gar nicht begreifen können. Wir danken dir, dass du alles getan hast, dass wir auch hier auf der Erde ein Leben mit dir leben können, im Vertrauen, im Aufblick zu dir. Und du siehst heute auch unsere verzagten Glaubensgeschwister, wenn sie vielleicht krank sind, wenn sie in der Verfolgung stehen, wenn sonstige Nöte über sie gekommen sind. Und wir bitten dich, dass du dich zu ihnen neigst und dich erbarmst und ihnen auch dein Fürchte dich nicht zusprichst. Wir wollen dich bitten für die Nöte dieser Welt, die so zahlreich sind. Herr Jesus, auch da gibt es Menschen, die in ihrer Angst zu dir rufen. Bitte erhöre sie und gib den Regierungen dieser Welt doch die Weisheit und das Einsehen, dass sie immer noch dir verantwortlich sind. Danke, dass du auch diese neue Woche mit uns durchschreiten möchtest. Dir dürfen wir uns anvertrauen. Und wir dürfen jetzt auch noch bitten mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie ganz herzlich zum Gottesdienst ein am nächsten Sonntag. Und dann bitten wir jetzt noch um den Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Wir wünschen Ihnen eine getroste und gesegnete neue Woche. Bis zum Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.